Wenige Monate vor der Geburt unserer Tochter Josephine entschlossen wir uns, einen Kurs in lateinamerikanischem Gesellschaftstanz zu besuchen. Ein in die Jahre gekommener brasilianischer Bo mit schlanken Hüften verriet 11 deutschen Paaren in der Volkshochschule Friedenau die Geheimnisse des Rhythmus. Es war Herbst und draußen fielen die Blätter von den Bäumen. An der Decke des Tanzsaales liefen die Scheinwerfer vorbeifahrender Autos in irren Winkeln. Das Geräusch regennasser Reifen draußen vermischte sich mit dem Klang des kleinen Ghetto-Blasters drinnen. Salsa Cuba-Style. Das Linoleum zählte unsere Schritte. Tanzen lernten wir nicht. Wohl aber etwas anderes. Einfach tanzen zu gehen.
Die Gefährlichkeit der Salami. Oder wie mir die Geburt meiner Tochter Foucault beibrachte. Feature von Michael Lissek.
Okay, diese Übung ist wieder so, jeder für sich. Ihr legt euch ganz bequem auf eure Matte. Macht's euch gemütlich und bequem, sodass ihr ganz gut da liegt. Und wieder, ja, wenn ihr liegt, nachspüren. Liege ich bequem oder möchte ich vielleicht noch was verändern?
Du wirst schon sehen, was da auf dich zukommt und so. Und du weißt noch gar nicht, ja, das wird schwierig oder das wird, dein ganzes Leben wird sich ändern. Ja, so, das fand ich schon auch total ätzend.
Du musst dem Kind unbedingt die Windelsorte sowieso geben, dann wird es nie wund. Oder wenn du die und die Salbe benutzt, dann passiert es garantiert nie. Und immer musst. Es ist immer Must und sofort mit einer unglaublichen Selbstsicherheit wird es so gemacht. Das finde ich interessant, wo sie das hernehmen. Ich weiß nicht, woher sie das nehmen.
Also als ich schwanger war, ist mir das ständig passiert, dass Leute zu mir kamen. Oh mein Gott, du darfst auf gar keinen Fall Rohmilchkäse essen und pass bloß auf, Schinkenroher, Schinken auf gar keinen Fall. Und mit den Katzen, ja, das ist ganz problematisch. Also bloß das Katzenklo nicht sauber machen und also da kamen von allen Seiten kamen da Leute, die einem gute Ratschläge geben.
Wir hatten 2 Bücher über die Schwangerschaft. Das eine Buch war praktisch ohne faktischen Informationen. Das war nur so ein Gesäuse. Hat einem immer nur erzählt, dass alles toll ist und dass alles nett ist und dass nichts ein Risiko ist und dass alles einfach schön ist. Und solange man seinem natürlichen Bauchgefühl vertraut, geht alles gut. Und das andere, 300 Fragen an die Schwangerschaft oder irgendwie so. Ja, also das war schrecklich, das Buch, weil egal wo man aufgeschlagen hat, hat es einen immer nur darauf aufmerksam gemacht, dass wahrscheinlich ist alles in Ordnung. Aber möglicherweise ist man selber oder das Kind gerade in Lebensgefahr.
Dass ihr eure Füße und eure Beine gut wahrnehmen könnt, die Hände und die Arme. Und dass ihr entspannt da liegt, dass nichts gehalten ist, nichts angestrengt ist, nichts drückt. Schauen, dass es gut ist und eventuell nochmal was verändern.
Die Welt ist eine Disziplinierungsmaschine. Das ist ein alter Hut, zugegeben. Aber eine Weile lang hatte ich das vergessen. Vielleicht, weil ich nach Elternhaus, Schule und Studium meinte, den Maßregelungen entwachsen oder zumindest halbwegs erfolgreich ausgewichen zu sein. Vielleicht bin ich aber auch so sehr Teil der Welt geworden, dass ich ihren Zugriff nicht mehr spüre. Als der Schwangerschaftstest meiner Frau positiv ausfiel und wir aller Welt erzählten, wir bekämen ein Baby, griff sie wieder zu, die Welt und ihre Ratgeber. Dispositive der Macht, nennt der Philosoph Michel Foucault das. Auf der Packungsbeilage des Schwangerschaftstests stand:
Der Test sagt, dass ich schwanger bin. Was muss ich tun? Wir empfehlen, Ihren Arzt aufzusuchen. Eine rechtzeitige Behandlung vor der Geburt ist sehr wichtig, um Ihre Gesundheit und die Ihres Babys sicherzustellen.
Also, ich mache jetzt den Ultraschall. Da gucken wir uns Kopf, Bauch, Arme, Beine und so weiter an. Sieht meistens eigentlich alles sehr schön aus. So, dann kommt noch das Allerwichtigste. Das Geschlecht des Kindes. Was fühlst du? Was für ein Geschlecht wird es?
Gar nichts fühle ich. Aber sieht aus wie ein Junge, oder? Oder nicht? Na gut, vielleicht nicht.
Ja, Also so ein klassischer Fall von knapp daneben ist auch vorbei, Angela. Ne? Wo siehst du den Jungen?
Ich seh gar nichts, ehrlich
gesagt.
Meine Tochter Josephine ist so großartig, wie es ein kleines Mädchen mit 16 Monaten nur sein kann. Morgens um 7:30 hat sie abstehende Haare, schlafverklebte Augen und volle Windeln, was sie nicht daran hindert, loszulaufen und schrille Geräusche zu erzeugen. Gegen 11:30 Uhr schmiert sie sich Tomatensoße ins Gesicht und nennt das Essen, läuft dann durch die Wohnung und hinterlässt eine Spur der Verwüstung. Abends findet sie Käsebrote langweilig und zeigt durch monotones Quengeln oder lärmendes Aufgedrehtsein Müdigkeit. Ins Bett mag sie aber nicht. Ansonsten findet sie erstaunlicherweise Eiscreme uninteressant und Sand super, weshalb sie auch immer irgendwo welchen versteckt. Leben ohne Sand wäre ein falsches für Josephine. Das kann sich noch ändern. Ja, Josephine ist großartig und niedlich, wie es 16-monatige kleine Mädchen nun mal sind. Die Schwangerschaft war problemlos, die Geburt kurz, die ersten Wochen mit ihr verträumt. Nichts zu beanstanden. Was hingegen eine einzige Zumutung war und ist, ist etwas anderes.
Das war so ein Ehepaar und die hatten gerade noch das Kind noch nicht bekommen. Die Frau war schwanger.
Als ich im 4. oder 5. Monat schwanger war?
Das war ungefähr im 4. Schwangerschaftsmonat von meiner Frau, glaube ich.
Kam unsere liebe Hausfreundin zu Besuch.
Sie hatten irgendwie wie immer mal Freunde eingeladen zum Abendessen und so.
Und wir hatten uns an dem Tag ein paar leckere Vorspeisen vom Italiener gekauft. Also
Käse und Wurst und Salami und Honig.
Eingelegte Tomaten.
Paprikas.
Zwei verschiedene Sorten Oliven.
Meeresfrüchte und Salami.
Artischockenherzen. Dann diese leckeren kleinen Zwiebelchen.
Und wir haben dann so gesessen und gegessen.
Und als wir dann so saßen und schnabulierten.
Die schwangere Frau, die hat sich dann so irgendwie von dieser Pfeffersalami oder was das war, ja, schneidet sie sich so eine schöne Scheibe ab.
Und plötzlich unsere Freundin greift so rüber auf den Arm von Gunilla und sagt, hey.
Guckte mich unsere Freundin plötzlich an und sagte,
Du isst immer noch Salami?
Was?
Du isst noch Salami?
Du isst noch Salami?
Die Welt ist laut und sie quatscht viel. Nie aber quatscht sie so viel, wie wenn es ums Kinderkriegen geht. Meine erste Erfahrung hierzu machte ich mit Tanja. Tanja mag Ethno, Tanja mag Afrika, Tanja hat demnächst 4 Kinder. Und als sie erfuhr, wir wollten auch welche, zumindest erstmal eines, steckte sie meiner Frau einen Ring an den Finger. Damit klappt es, sagte sie dazu. Ein Fruchtbarkeitsring.
Natürlich sehnt man sich so ein bisschen nach einem Rückhalt, also nach positiven Ratschlägen oder fast eher nach Beruhigung im Sinne von, ja, mach dir keinen Kopf, das wird schon und lass dich nicht rausbringen. Und im Gegenteil dazu fand ich diese Art Panikmache, die ich empfunden habe bei der Frauenärztin, so nervig, dass ich die Ärztin gewechselt habe. Wenn ich schon reinkam, dann so, ja, guten Tag, setzen Sie sich, hat meine kleine Akte, ihre Karte vorgenommen. Aha, ja, ich sehe 35. Naja, Sie wissen, Sie gehören zur Risikogruppe.
Ich erinnere mich an eine Geschichte zum Beispiel, wo ich auf der Straße ging und ich hatte schon so ein bisschen sichtbarer Bauch. Und ich kannte eine Frau von ferne, die ich zu anderen Zeiten ganz gerne kennengelernt hätte, mal aus verschiedenen Gründen, und die aber mich gar nie beachtet hatte. Und da habe ich es auch sein gelassen und hab die immer von Weitem gegrüßt, so wenn wir uns trafen. Also wir kannten uns so von ferne. Und als sie schwanger war und sie das von irgendwem gehört hatte und wir uns auf der Straße trafen, da da sprang die mit so einem Hechtsprung auf mich zu und sagte, du bist schwanger, habe ich gehört, ja. Und ich fühlte mich eher angegriffen, weil ich einfach so dachte, hey, du blöde Kuh, du hast mir nie guten Tag gesagt, mir also keinen Augenblick geschenkt sozusagen und jetzt springst du hier auf mich zu, was soll das? Und fühlte mich eher so ein bisschen, war so ein bisschen pikiert und sagte so, ja, ja, bin ich, so. Und dann meinte, hat sie so ihre Hand genommen und auf meinen Bauch gefasst. Und das fand ich so unmöglich.
Doch, es gab auch viele Grenzüberschreitungen, aber ich glaube, ich war in diesem schwangeren Zustand besonders empfindlich. Sodass jeder, der gefragt hat, auch nur in einem falschen Tonfall sozusagen schon die Grenze überschritten hatte.
Geht mit eurer Aufmerksamkeit zur rechten Hand. Und bald die rechte Hand zur Faust.
Werdende Eltern bilden eine Zielgruppe, für die Zeitschriften und Bücher hergestellt werden. Sie treffen sich in Gruppen, in Geburtshäusern, Kaffeehäusern, Krankenhäusern, in Kursen und Wartezimmern und manchmal auch in nach Patchouli riechenden kahlen Räumen, an deren Wänden Petsi-Bälle und Judomatten liegen.
Und bei einer der nächsten Ausatembewegungen die Hand wieder lösen.
Dort sitzen sie dann und schauen zu, was eine Hebamme ihnen zeigt. An einem Tag, wie sich ein Baby-Dummy durch das Becken eines Skeletttorsos schraubt, an einem anderen, wie man eine Säuglingspuppe mit duftenden Essenzen ölt, an wieder einem anderen, wie man eine 2 Meter lange Stoffwindel um deren Hinterteil drapiert.
Wie fühlt sie sich an, im Gegensatz zur linken Hand?
Auch auf der Straße wimmelt es von angehenden Erziehungsberechtigten, hat man das Auge erst einmal sensibilisiert. Diese Gruppe zeigt ein abweichendes Sozialverhalten.
Die rechte Hand ruht auf der Unterlage, geht mit eurer Aufmerksamkeit zur linken.
Eine meiner frühesten Erinnerungen an sozial auffällige Schwangere spielt in einem öffentlichen Park, wo ich 2 Frauen miteinander Körperteile vergleichen sah. Da standen sie, Seite an Seite, und hielten ihre Bäuche in die Sonne. 6. Monat, 7. Monat.
Durch die Nase einatmen, durch den Mund aus. Lasst euch Zeit zum Einatmen.
Also ganz tolle Reaktionen bekommt man eigentlich immer von Mitschwangeren, die sich dann so wissend anlächeln, so, ha, du auch und wie lange hast du noch? Also da kommt man auch dann mal ins Gespräch. Man hat das Gefühl, wenn man schwanger ist, man wird in so eine neue Gemeinschaft aufgenommen. Also es entzweit sich dann. Es gibt dann die Leute mit Kind und die Leute ohne Kind. Und vorher ist das alles irgendwie so, egal, also man gehört dann irgendwo dazu, aber in dem Moment, wo man schwanger ist, hat man das Gefühl, so, jetzt bin ich Teil einer ganz großen Gemeinschaft und alle halten irgendwie zusammen. Und das fand ich eigentlich doch, das fand ich sehr schön, muss ich sagen.
Und bei einer der nächsten Ausatembewegungen die Hand wieder lösen.
Ich fand das unschön. Auch weil besonders diese seltsame, temporäre Gruppe der Schwangeren und ihrer Trabanten, die werdenden Väter, einen enormen gruppeninternen Druck ausüben.
Es kam ständig jemand, der mich beraten hat, der Geschichten gehört hatte, die anderen passiert sind oder der genau wusste, was Schwangere dürfen und was sie nicht dürfen.
Das fängt in der Schwangerschaft an, ob du nun aufstoßen musst oder nicht, Verstopfungen hast oder nicht, die sich diese oder jene Wahrnehmungen hast und das setzt sich fort, ich weiß nicht, wie lange geht es, bis sie aus dem Haus sind. Ich glaube, irgendwann hört es mal auf, dann wird es wahrscheinlich langweilig oder so.
Ja, oder auch so ein Telefonterror von Frauen, die dann plötzlich Kontakt aufnehmen wollen und einem erzählen wollen, was man, also so gute Ratschläge weitergeben wollen, was man alles bedenken muss und so. Die Menschen wissen, was auf einen zukommt, die schon Kinder haben. Und das nutzen sie schamlos aus.
Stoffwindeln oder Pampers, beziehungsweise Plastikwindeln. Naja, das ist eine Wissenschaft für sich, also welche Wickeltechnik, das bestimmt auch, welche Windeln man kauft und ob man selber wäscht, ob man waschen lässt, ob man, also wie gesagt, es ist wirklich eine Wissenschaft für sich und ich glaube, das ist wie bei den Computern auch, da gibt es dann Glaubensgemeinschaften, wer verwendet was. Ich habe dann irgendwann beschlossen, das nicht mit den Stoffwindeln zu machen. Daraufhin erzählte mir meine Mutter, es gäbe eine Studie, wonach sehr wahrscheinlich sei, dass die zunehmende Unfruchtbarkeit bei Männern damit zusammenhinge, dass die Jungs zu stark in Plastik eingewickelt werden oder dass die Kinder zu stark in Plastik eingewickelt werden und dabei die Temperatur der Hoden steigen würde und das zusammenhängen könnte mit der späteren Unfruchtbarkeit.
Das sind ja nicht nur die Frauen untereinander, sie erleben das ja auch in allen möglichen anderen Zusammenhängen, sei es jetzt bei Ärzten oder in Büchern oder in... Es gibt da immer so bestimmte Richtungen, die bestimmte Menschen vertreten, egal ob das Kindergruppen sind oder Stillgruppen oder sonst was. Es wird ja immer alles so vermittelt, so ist es.
Wie, ihr habt noch keinen Kinderwagen? Und wo wickelt ihr das Kind? An Antje wiederum haben gesagt, na, das darf man gar nicht vor der Geburt haben, das bringt Unglück. Und dazu kam noch diese ganze Werbung. Also ich weiß nicht, ob die über die Ärzte, über irgendjemand bekommen die Adressen. Und dann wirst du zugeschüttet.
Es hat sich eingebürgert, dass es am besten ist, wenn ich erstmal ein paar allgemeine Sachen erzähle. Sie mich einfach unterbrechen, wenn Fragen sind. Und wir dann nachher rübergehen. Wenn wir jetzt gleich rübergehen würden zu den Entbindungsräumen, dann würden Sie die zwar schneller sehen, aber Sie hätten halt nicht diese Sitzmöglichkeiten. Und ich denke, wenn man sehr lange steht und drüben Fragen beantwortet, kann das auch sehr anstrengend sein.
Da waren 100 Leute oder 120 oder so. Viele, also es war voll. Und die Stimmung war, ich weiß nicht, ich würde am ehesten sagen, die war wie wenn man durch ein Museum, wie eine Schulklasse durch ein Museum geht. So nichts anfassen, leise tuscheln. Das war schon, die drangen schon alle in eine Welt ein, die ihnen unbekannt war.
Wenn wir über Geburtshilfe reden, dann müssen wir erstmal ein paar ganz allgemeine Sachen festlegen oder erzählen, die völlig unabhängig von diesem Krankenhaus sind, sondern die allgemeingültig.
Ja. Sie sind erstaunlicherweise unglaublich gut informiert. Also sie haben viele Informationen. Ob sie informiert sind, das ist noch eine andere Frage. Also sie wissen ganz viel, wissen auch ganz genau, was sie wollen. Und sie wissen ganz genau, was nicht sein darf und wie sich die Dinge entwickeln müssen.
Also, Sie können nämlich auswählen zwischen den verschiedensten Alternativen. Sie können sich entscheiden für eine Hausgeburt. Sie können eine Geburt in einer Belegklinik, in einem Geburtshaus, in einer Praxis, in einem Krankenhaus wie diesem oder auch in einer Universitätsklinik haben. Und von jeder dieser Alternativen gibt es mehrere Möglichkeiten.
Ich möchte genau das und das möchte ich überhaupt gar nicht. Ich möchte keine Schmerzmittel, ich möchte keinen Dampfschnitt, ich möchte keinen Dampfschnitt. Ich möchte auch nicht, dass es reißt, ich möchte, dass es so. Ne? Und das ist für mich ein großes Zeichen von Verunsicherung.
Früher haben die Menschen 10, 11, 12 und mehr Kinder bekommen. Heute bekommen die Frauen in Westeuropa 1 bis 3 Kinder. Und es sollte ein schönes Erlebnis für sie werden. Und deswegen ist das ja auch so, dass viele sich das genau aussuchen, wo sie hingehen. So, sind dazu Fragen? Weitere Fragen?
Werdende Eltern entschuldigen ihr Gerede gerne mit anderen Umständen. Der eigenen Unsicherheit, die sie als Information getarnt weitergeben. Als wäre Wissen eine Waffe, um gegen die Angst zu kämpfen.
Schon wenn sich ihre Vermutung, schwanger zu sein, bestätigt, sollte sich die werdende Mutter darauf einstellen,
alles zu tun, was für ihre eigene Gesundheit notwendig ist und für die Entwicklung ihres Babys nützlich ist.
Der erste Schritt?
Eine gründliche ärztliche Untersuchung.
Bevor Sie sich zu einer Selbstzubereitung der Milchnahrung entschließen,
sollten Sie unbedingt
Ihren Kinderarzt fragen und sich beraten lassen.
Nur so vermeiden Sie schwere Fehler in der Ernährung Ihres Kindes.
Wie wird die Geburt sein? Wie werden die nächsten 9 Monate sein? Wie dick wird mein Bauch werden? Dann rechnest du nach, wann kommt das Kind? Oh, das Kind kommt im Sommer. Oh Gott, da ist es so heiß. Wie soll ich das machen? Dicker Bauch, Sommer, Hitze und aufgequollene Füße. Wasseransammlung. Mhm.
Irgendwann erscheint der erste Zahn. In dieser Zeit kann es passieren, dass ihr Baby an der Brust zubeißt. Das tut sehr weh.
Es tut dies weder absichtlich, noch will es Ihnen damit wehtun.
Auch wenn Sie unwillkürlich zusammenzucken und Ihre Brust schmerzt, bemühen Sie sich, nicht zu heftig zu reagieren, um Ihr Kind nicht zu erschrecken.
Machen Sie ihm mit einer sofortigen Unterbrechung und klaren Worten verständlich, dass es an der Brust nicht beißen darf.
Das tut sehr weh.
Wir haben auch darauf geachtet, dass der Raum nie wärmer als 18 Grad wird und er hat auch kein Kissen gehabt und kein Baldachin und nichts, was ihn irgendwie umschließt und so. Obwohl mir das im Nachhinein fast leid tut, weil ich das Gefühl hatte, dass er die Weite der Welt in den ersten 2 Wochen sehr schrecklich empfunden hat.
Also mir hat es geholfen, diese Bücher zu lesen aus vielen Gründen. Also bei mir war es so, dass ich die erste Zeit mich nicht so sehr auf meine Gefühle oder auf meine Instinkte verlassen habe. Das geht dann mit der Zeit viel besser. Manche Frauen können es von Anfang an, aber ich war mir da eher unsicher. Und dann hat mir das einfach geholfen, weil ich da eine Bestätigung gefunden habe und habe das nachgelesen und habe dann gesehen, ach, das ist alles total in Ordnung, das kommt ganz oft vor und dann war das für mich auch okay.
Die überdehnte Haut am Bauch reagiert oft mit Juckreiz.
Das ist eine normale Begleiterscheinung, die mit einer harnsäurehaltigen Emulsion
zum Eincremen gelindert werden kann.
Zeigen sich aber juckende Quaddeln.
Oder Bläschen auf der Haut.
Kann das ein Hinweis auf Schwangerschaftsdermatose sein. Mit einer entsprechenden Salbe
heilt die Haut schnell wieder ab.
Ich habe bestimmt nicht gedacht, jetzt bin ich endlich schwanger, sondern im Gegenteil, ich habe gedacht, oh Gott, ich bin schwanger. Was ist jetzt los? Und dann habe ich gedacht, das muss ich mal ganz in Ruhe mit mir alleine klären, was das ist und wie sich das entwickelt und was das wird.
Wut und Schreikrämpfe treten meist vom 2. Lebensjahr an auf und sind zumeist Trotzreaktion.
Um seinen Willen durchzusetzen,
macht sich das Kind steif, schreit heftig, wird bisweilen sogar blau und bleibt weg.
Ein kräftiger Klaps oder Bespritzen mit kaltem Wasser hilft.
Ein kräftiger Klaps?
Die Eltern sollten sich zu freundlicher Gelassenheit zwingen und jedes erregte Gebaren vermeiden. Ja, es war schon so ein Moment, einfach wo es kein Zurück gibt. Mehr als alles andere, was ich jemals so im Leben hatte, im Moment, wo einfach man nicht umdrehen kann.
Meine Frau wollte lange Zeit niemandem sagen, dass sie schwanger ist. Sie hatte die Befürchtung, andere könnten Namen für das noch Namenlose vorschlagen, Strampelanzüge, Bobbycars, Wickelkommoden, Sabberlätzchen vorbeibringen und ihr damit eine Welt anrichten, die sie selber erfinden wollte. Was intim beginnt, wird, ist es erst einmal bekannt gegeben, öffentlich. Ein neues Gesellschaftsmitglied erscheint auf dem Plan. Das interessiert die Gesellschaft und sie startet die Programmierung. Vielleicht ist es nicht nur beim Kinderkriegen so. Einen Traum, eine, sei es auch kleine Fantasie, zu entwerfen und an ihrer Umsetzung zu basteln, das fällt schwer. Die Zahl der anderen ist zu groß. Und sie reden lauter als der Einzelne. Also nimmt man, was man angeboten bekommt. Schwiegerelterntipps, Freundeswarnungen, Kursangebote, Bücher. Das Kinderzimmer da Capo in der textilen Ausstattung Kissenbär Blö. Abholpreis 995 Euro. Möbliertes Wohnen im Gehäuse der anderen.
Du isst noch Salami?
Du isst noch Salami?
Und sie dann so, Salami? Ja, wieso, was?
Und ich so, ja, wieso?
Nee, also klar, wieso denn nicht? Wieso sollte ich denn jetzt nicht Salami essen?
Ja, also sie wüsste jetzt auch nicht so genau, aber...
Ich weiß jetzt auch nicht genau, sagt sie.
Salami, habe ich gehört, darf man auf gar keinen Fall essen, wenn man schwanger ist, weil...
Eine Freundin...
Deren Schwägerin...
Von ihrer Schwester.
Meine Schwester.
Deren Schwägerin...
Die hat eine Bekannte.
Die ist nämlich auch schwanger. Und die hat ihr erzählt...
Ich hab's noch im Kopf.
Besser mal sein lassen, aber ich weiß jetzt auch nicht so genau, wieso.
Man darf Salami nicht essen als Schwangere.
Aber warum dann? Kann sie sich jetzt auch nicht mehr so richtig erinnern.
Na, ist egal. Jedenfalls redeten sie weiter über andere Sachen. Ne?
Und, tja, haben wir noch so ein bisschen dran rumgerätselt und... Aber dann habe ich mir gedacht, ach, was soll's.
Ja gut, der Abend ging dann zu Ende. Wir haben auch noch drüber gelacht und viel gequatscht und uns was ausgedacht, wie das mit dem Kind werden könnte.
Aber abends, als sie dann irgendwie schlafen ging,
dann bin ich ins Bett gegangen
und so die Hände auf den Bauch legte,
dann kam mir diese Geschichte plötzlich wieder in den Sinn.
Dann liegt sie so da, so mit offenen Augen und ich meine so, was ist denn los? Sie guckt mich so an und meint...
Sag mal, glaubst du wirklich...
Das war jetzt gefährlich, dass ich die Salami gegessen habe?
Meinst du, Salami ist wirklich gefährlich?
Meinst du, es war jetzt schlimm? Meinst du, es passiert jetzt irgendwas?
Jetzt will ich wirklich wissen, jetzt muss mal jemand kommen und mir sagen, wie es gemeint ist, was ich machen muss. Und es kam nie eine Antwort, die mir geholfen hat. Das weiß nämlich eigentlich niemand. Zum Beispiel bei einem Baby, was irgendwie immer zu schreit, wie man es beruhigt. Da gibt es 100 Antworten und welche davon stimmt, weiß kein Mensch.
Nach der Geburt telefonierte ich mit meiner Mutter. Für einen Besuch sei es noch zu früh, sagte ich ihr. Wir seien beschäftigt mit den Umstellungen. Josephines Schlaf sei heikel, unserer sowieso, und wir brauchten Zeit, uns an den neuen Rhythmus zu gewöhnen. Einige Tage später erfuhr ich von meinem Bruder, meine Mutter habe ihm erzählt, sie sei nicht eingeladen worden. Wir kämen mit dem Haushalt nicht zurecht.
Das kann man eigentlich nur aus der Erfahrung wissen. Ich glaube, beim zweiten Kind, wenn ich noch ein zweites Kind kriegen würde, dann wüsste ich was ich jetzt nicht gewusst habe. Das wäre Geduld und Großzügigkeit Problem gegenüber. Also dieses nicht nervös sein, wenn man weiß, das wird schon gehen. Aber das kann man nur wissen, wenn man es selber gemacht hat, erfahren hat.
Die meisten Männer und Frauen sind von ihren Kindern oder von der wirklichen Wahrnehmung der Bedürfnisse der Kinder oder auch ihrer eigenen Bedürfnisse ziemlich weit entfernt. Also wird es so oft auf so einer oberflächlichen Variante abgehandelt. Weißt du, wenn du einfach mal in den Kontakt gehst mit dem, was wirklich ist, dann ist vieles eigentlich nicht mehr wichtig. Ja, und so, das ist so eine Kruste von was auch immer, von Gedanken, Ideen, Konzepten, die so drüber liegt und die macht ganz hart und letztendlich kommen die Menschen nicht wirklich auf das Wesentliche. Zum Beispiel eben einfach zu gucken, was ist denn jetzt mit diesem Kind? Muss das jetzt so? Oder warum schreit es jetzt? Ja, einfach da mal in den Kontakt zu kommen, sondern es schreit und dann wird das Anti-Schrei-Programm durchgezogen und kein Mensch hat irgendwie eine Idee, was eigentlich mit dem Kind los ist. Still werden, so innerlich.
Dass alles erlernbar sei, erscheint mir ein Irrtum. Ein Kind zu bekommen und großzuziehen ist kein Handwerk, sondern ein Tasten. Keine Fertigkeit, sondern ein Begleiten. Und die Regeln, das Gerede und die Umtriebigkeit vor, während und nach der Geburt nur der Versuch, der eigenen Erfahrung auszuweichen, sie zu rationalisieren, zu verwalten. Ein Exzess der Vorsicht ummauert den Augenblick, als habe das Problem der Sicherheit das Problem der Freiheit ersetzt.
Gut. Ich spüre es ja auch schon, also so.
Das glaube ich. Ja. Schön.
Ich habe sogar das Gefühl relativ viel. Also ich weiß nicht, ob das.
Darf ich?
Ja, ja.
Naja, du spürst es einfach auch schön stark. Das ist. Also es ist ganz, ganz schwierig, auf das Wesentliche dabei zu kommen. Also wirklich in Kontakt mit dem Kind zu gehen, in dem Moment, in der Sekunde. Und ich glaube, die meisten Menschen sind viel zu sehr im Kopf, viel zu sehr im Konzept und nicht beim Kind, weißt du?
Die Gefährlichkeit der Salami. Oder wie mir die Geburt meiner Tochter Foucault beibrachte. Feature von Michael Lissek. Im Originalton zu hören waren Bettina Kurt, Gunilla Lissek-Wolf, Sabine Falkuber, Nathalie Kreis, Kirsten Kovac, Martin Stennert, Said Al-Hanbali und der Autor. Ton Kaspar Wollheim, Regie Michael Lissek.
Und was ich noch sagen wollte, in 4 Monaten kommt unser zweites Kind zur Welt.
Eine Produktion der Feature-Abteilung des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2005.